Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Das gleiche Wort, das am Anfang sprach und die Welt ist geschehen, mit dem gleichen Wort operieren wir hier. Vielen Dank, dass wir es haben, dass du uns es geschenkt hast. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns ein Herz gibst zu hören und das Herz zu reden, ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort, dass wir dir begegnen können an dem Punkt, dass du uns dort abholst, wo wir gerade stehen. Hilf beim Reden und hilf beim Hören. Amen.
Ja, guten Morgen miteinander. Das war bescheiden. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Die Gespräche am Tisch bei den Mahlzeiten tun mir gut. Es ist immer sehr bereichernd zu hören, wie der Herr im Menschenleben handelt und wie er sich offenbart. Und ich gewinne sehr viel davon. Ich bedanke mich. Wir sind heute Morgen in Kolosser 2, Verse 1 bis 7. Und wir werden diesen Abschnitt in zwei Bibelarbeiten behandeln, weil es mir so wichtig ist, wie soll das geschehen, dass ich mit Jesu Gegenwart rechne, damit er in meinem Leben wirksam wird oder wirksamer. Was ist mein Anteil dran? Was ist meine Verantwortung? Das ist oft die meistgefragte Frage von den Studenten auf den Bibelschulen. Sie sagen, ja, wenn Christus in mir lebt und ich darf mit seinem inwohnenden Leben rechnen, was ist meine Verantwortung? Wie passiert sowas? Und das ist eine sehr gute Frage. Und hier in Kolosser 2, 1 bis 7, da haben wir einen Abschnitt, und da haben wir einige wichtige Wahrheiten diesbezüglich drin. Ich möchte mit Vers 1 beginnen. Paulus sagt, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die Gemeinde oder für die in Laodicea und für alle führe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Auf dass ihr Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe, und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das ist Christus. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und volle Dankbarkeit. Ich mag dieses Wort aus dem Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so wandel auch in ihm. Ich komme zurück zu diesem Bild Wandeln in Christus heute Abend. Sein schönes Bild von dem, was es heißt, mit Christi Gegenwart zu rechnen. Hier sagt Paulus, ihr seid verwurzelt und gegründet in ihm. Es ist simpel zu verstehen, bei einer Pflanze, zum Beispiel bei uns auf unserer Streuobstwiese, was unter der Oberfläche passiert, bei den Wurzeln, bestimmt maßgeblich, was oberhalb passiert. Das ist simpel. Aber das, was bei den Wurzeln passiert, das ist oft unsichtbar. Und es soll uns bewusst werden, es sind die innere Einstellung meines Herzens Christus gegenüber, die maßgeblich mein Leben nach außen bestimmen. Und das ist nie per Zufall. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin zweimal Marathon gelaufen. Das macht mich nicht zum Marathonläufer. Ich war einfach blöd genug, um das ein zweites Mal zu versuchen. Das erste Mal in Berlin, das zweite Mal in Vancouver. Und damals 1990 in Berlin, da haben sie diese Technik nicht gehabt. Heutzutage tun sie einen Chip in deinen Schuh. Du läufst an der Startlinie über einen Teppich und dann startet deine Zeit und dann auch zum Schluss. Das ist eine genaue Zeitmessung. Damals war das nicht so. Und ich wurde, weil es das erste Mal, als ich in einen Marathon gelaufen bin, ich war in einen Block Y eingeteilt mit 25.000 vor mir. Startschuss und ich erreichte die Startlinie 3 Minuten später. Es war eine Entmutigung. Ich habe den Sieger niemals gesehen. Ich habe seinen Namen am nächsten Tag in der Zeitung gelesen. Aber eins weiß ich Bescheid, er ist nicht per Zufall durchs Ziel. Sondern Monat für Monat, bevor dieses Rennen, hat er sich vorbereitet. Oft im Geheimen, oft allein, Kilometer um Kilometer, Trainingseinheit um Trainingseinheit. Und damals, an dem Tag, Oktober 90, wurde das offenbar, was im Verborgenen passiert ist. Man könnte sogar argumentieren, das Rennen war maßgeblich an der Startlinie entschieden, nicht nur Ziel. Und so ist das in geistlichem Wachstum. Wenn jemand wirklich mit dieser allmächtigen Wirksamkeit Jesu Christi rechnen möchte, und erleben möchte, das passiert niemals per Zufall. So ein Mensch macht heimlich im Innersten Entscheidungen und entwickelt Einstellungen gegenüber Christus, die er oder sie jahrelang pflegt. Und das wirkt sich nach außen. Wir müssen unsere Verantwortung, wenn es um die Gegenwart Jesu in unserem Leben wahrnehmen. Und niemand kann das für mich tun, nicht die Eltern, nicht der Pastor, nicht der Seelsorger. Ich allein bin verantwortlich für die Gegenwart Jesu in meinem Leben, wenn ich wiedergeboren bin. Aber es lässt sich fragen, nehme ich diese Verantwortung wahr? Geistliche Verantwortung ist unsere Antwort auf seine Gegenwart. Geistliche Verantwortung ist unsere Antwort auf seine Gegenwart. Und Gott umgeht unsere eigenen Willen nicht. Sonst wäre er kein Gott der Liebe. Liebe wartet immer auf eine freiwillige Entscheidung meinerseits und geht sogar das Risiko ein, dass diese Liebe abgelehnt wird. Es hängt mit meiner Entscheidung zusammen, sowohl Christus aufzunehmen, als auch mit ihm zu rechnen. Das ist meine Verantwortung. Und manchmal sind wir in der Lage, diese Frieden des Versagens anzunehmen, weil wir zu diesem Punkt kommen, das klappt nicht bei mir, wird nicht klappen und ich begebe mich in ein mangelhaftes Christsein, was weder Gott gefällt oder mir oder anderen. Es heißt, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Diese Wieso-Wahrheiten in der Bibel kommen sehr oft vor. Ich habe eine ganze Liste davon auf ein Dokument in meine Bibel. Jemand hat mir das vorbereitet, war ich sehr dankbar dafür. Alle diese Wieso-Sätze in der Bibel. Jesus sagte zum Beispiel Johannes 17, 18, wie mich der Vater gesandt hatte, so sende ich auch sie oder die Jünger. Und das Schöne dran ist Folgendes, wenn man die erste Hälfte kapiert, kapiert man automatisch die zweite Hälfte. Das ist das Schöne dran. Und hier, wenn es heißt, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, wenn wir das verstehen, wie das passiert, verstehen wir automatisch Teil 2, so wandel auch in ihm. Denn genauso notwendig Jesus Christus ist, um Christ zu werden, genauso notwendig ist er, als Christ zu leben. Genauso notwendig. Und geistliches Wachstum kommt eher nicht durch die Ansammlung immer neuer Prinzipien, es geht eher um die Anwendung der gleichen Prinzipien, die mich zu Jesus das erste Mal gebracht hatte. Die sind Einstellungen in meinem tiefen Herzen, die ich pflegen und umsetzen muss, ein Leben lang. Ein Leben lang. Ich würde behaupten, der Umfeld, in dem wir jetzt leben als Gottes Kinder, wird zunehmend komplexer, manchmal chaotischer. Aber die Art und Weise, wie wir mit Jesus leben, in diesem Chaos, bleibt ewig derselbe. Und das ist gute Nachricht. Das ändert sich nicht. Und die Weisheit, die ich brauche, ist es, immer wieder diese Erinnerung zu haben, mit Jesu Gegenwart rechnen, auch wenn meine Umstände dermaßen komplex und kompliziert und ja, chaotisch sind. Diese Weisheit brauche ich. Die Umstände unseres Lebens sind eigentlich nebensächlich im Hinblick auf das Leben Jesu in uns. Er ist der Überwinder. Er ist nicht schockiert über das, was mich trifft. Er ist nicht unvorbereitet. Er hat ein Übermaß an Ideen und auch Wege in meinem Leben. Und das darf ich ihm zutrauen. Wie ihr nun den Herrn Jesus angenommen habt, so wandel auch in ihm, auch in diese Umstände. Sie sind angesichts des Können Jesu nebensächlich. Er reicht für das. Und das dürfen wir auf der Probe setzen. Das dürfen wir erleben. Dieser Vers heißt nicht, weil ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch für ihn. So heißt es nicht. Und da gibt es einen feinen, aber entscheidenden Unterschied. Es heißt nicht, weil ihr nun den Herrn Jesus angenommen habt, so lebt auch für ihn. Das heißt, Ärmel hochkrempeln und dein Bestes geben. Ich sage das deswegen, das war meine Philosophie vom Christsein, ziemlich bald nach meiner Bekehrung. Ich dachte, wenn der Herr so viel für mich getan hat, dann schulde ich ihm ein gottgefälliges Leben. Als so eine Art Gegenleistung. Und ich fing an, das zu versuchen. Und für mich in der damaligen Zeit, in dem Alter, hieß es, Eltern ehren, konsequent stille Zeit haben, anderen von deinem Glauben erzählen und nicht in diese Versuchungen verfallen. Ich war Teenager. Und ich gestehe, das fiel mir schwer, an jedem Punkt. Und das war immer wieder ein Rauf und Runter. Meine Eltern haben zum Beispiel von einer Freizeit im Herbst gehört. Sie haben mir gesagt, du, es gibt einen Redner, eine Band, junge Menschen, wir haben dich angemeldet. Ich ging hin, war eine tolle Zeit. Und am Ende kam eine Botschaft. Und es hieß, wenn du Jesus niemals aufgenommen hast, komm und bekehre dich heute Abend. Habe ich gemacht. Das war mir kristallklar mit 13. Aber dann gab es Teil 2 zu dieser Botschaft. Und es hieß, und wenn du nicht konsequent mit Jesus lebst, komm heute Abend und gib dein Leben neu hin. mehr Hingabe. Ging heim mit dieser Absicht, mich mehr hinzugeben, mit mehr Konsequenz zu leben, mehr Selbstdisziplin. Und nach ein paar Wochen, nach der Freizeit, war diese Stimmung weg. Und da war ich wieder am Boden. Ich dürfte das aber nicht in der Gemeinde öffentlich sagen. Ich hatte tierisch Angst davor, weil ich lebte allzu oft vor den Menschen, vor den Augen von anderen Menschen. Sowohl Ungläubige als in der Gemeinde. Dann haben meine Eltern das offensichtlich erkannt. Sie sagten, du, es gibt eine Skifreizeit. Wir haben dich angemeldet. Du magst Skifahren. Da wird es ein Band und ein Redner, andere junge Menschen. Geh mal hin. War ganz tolle Zeit. Die Stimmung war bombig. Am Ende der Freizeit, evangelistischer Abend, wenn du Jesus niemals aufgenommen hast, komm heute Abend. Ich habe das gemacht, das war mir klar. Aber dann Teil 2 hieß, und wenn du zurückgefallen bist in deinem alten Leben, komm heute Abend und gib dich mehr hin. Gib dein Leben Jesus wieder hin. Und mit mehr Hingabe bin ich nach Hause gefahren und tolle Stimmung mit reiner Absicht. Ich werde das dieses Mal schaffen, konsequent meine stille Zeit haben. Ich kam auf 3. Mose, wurde entmütigt. Ich dachte, wozu alle diese Gesetze? Das verstehe ich nicht. Dieses lest die Bibel in einem Jahr, das hat nicht geklappt. Wir gingen zurück zu dieser Familienfreizeit, wo ich zum Glauben gekommen bin. Meine Eltern waren so verzweifelt, ein Jahr ließen sie mich mit einer anderen Familie eine zweite Woche da. Sie machten sich Sorgen, eine andere Familie hat mich für eine Woche adoptiert, in der Hoffnung, dass es endlich mal klappt bei mir. Ich kann mich daran erinnern, das Gleiche ist passiert und einmal haben sie gesagt, und dieses Jahr, wenn du es ernst mit Jesus meinst, geh zurück und werf alle diese furchtbare weltliche Musik im Eimer. Ich ging heim, hab ZZ Top, Rolling Stones, Beatles, Charlie Daniels, Led Zeppelin, Kiss und was weiß ich, reingeworfen. Jetzt laufe ich durch Stuttgart und ich sehe diese Platten in diese Läden und ich dachte mir, meine Güte, ich hätte viel Geld verdienen können, wenn ich sie nur verkauft hätte mindestens. Und das war immer ein so, mehr Hingabe, mehr Hingabe, mehr Hingabe. Und ich erreichte diesen Punkt, wobei ich dachte, okay, andere haben mehr Hingabe als ich, aber ich bin so der Durchschnittschrist. Das klappt nicht bei mir. Ich habe mich mit dem Frieden des Versagens zufrieden gegeben. Andere sind die geistlichen Superstars, aber nicht ich. Dann ging ich zur Bibelschule, 1979. Ich war 18 Jahre alt, wieder meine Eltern, ihr Vorschlag. Aber mein Herz war vorbereitet. Und zwar unmittelbar davor kam dieser Punkt, wo ich sagte, Herr, ich habe so ein Schlamassel aus meinem Leben gemacht. Du kannst mein Leben haben. Komme, was will. Ich kam an. Und das erste Thema in der Bibelschule war Vorlesungen über das Buch Hosea. Von Hosea habe ich niemals gehört, weil ich so entmütigt war in meinem Bibelleseplan. Ich kam nie weiter als 3. Mose. Ich bin dort stecken geblieben und das andere war mir einfach zu schwer. Ich kann mich an wenig erinnern. Ich habe immer noch Kontakt mit dem Redner. Der wohnt in Irland, der ist Ü80 und ich schätze ihn sehr. Und ich werde es nie vergessen, als er sagte, das Christsein ist nicht schwer. Das musst ihr verstehen. Und da war ich baff. Ich habe meine Bibel zugemacht, sagte, was heißt das, dass das Christsein nicht schwer? Es ist ein Kampf. Er hörte nicht auf, er sagte, das Christsein ist nicht schwer. Das Christsein ist unmöglich. Und als ich das gehört habe, war ich so verwirrt, hör mal zu, diese Verwirrung war kennzeichnend für die geistliche Verführung, unter denen ich gelitten hatte für die ersten 5 Jahre meines Lebens als Christ. Niemand hat mir gesagt, dass ein gottgefälliges Leben nur durch die Wirksamen Christi möglich ist. Aber ich kann das nicht aus Eigenleistung. Niemand hat mir das gesagt. Wenn meine Eltern mich angerufen hätten an dem Tag, hätte ich sagen können, ja, was hast du heute gelernt, Peter? Ja, ich habe gerade gelernt, das Christsein ist unmöglich. Sei ermutigt. Dafür habt ihr bezahlt. Und es dauerte 5 Jahre noch, wo diese Aussage zur Realität wurde. Und das geschah am Bodenseehof als Mitarbeiter. Um mit sich selbst enttäuscht zu sein, ist ein Beweis dafür, unser Vertrauen war in uns selbst vornherein. Und diese Selbstanalyse ist oft in unsere Selbstgerechtigkeit verwurzelt und unsere Hochmut trauert. Ich kann das nicht. Viktor Frankl sagte, ein Organ, das sich selbst wahrnimmt, ist krank. Ich spüre meinen Magen im Moment, aber wenn ich krank bin, dann spüre ich, etwas ist los. Ich kann, das ist Humanismus. Ich muss, das ist Religion. Ich kann nicht, das ist ein Christ. Sowohl um Christ zu werden, als auch Christ zu sein. Denn Christus erwartet nichts mehr von uns, nachdem wir ihn aufgenommen haben, als das, was er von uns erwartet, wenn wir zu ihm das erste Mal kommen. Und wenn ich zu ihm komme bei der Bekehrung, ich komme mit leeren Händen. Sagen wir mal, Johannes Papst. Also ich weiß, es gibt einige Johannes hier, deswegen sage ich das. Sagen wir, Johannes und Elke, sie wollen zum Bodensee. Ich sage, du komm mal vorbei, kannst eine Tasse Kaffee bei uns haben, meine Frau kennenlernen. Und es ist so, er fährt ein Mercedes, ich fahre eine Ente. Aus Frankreich. Deswegen sagt er, Peter, du brauchst ein bisschen mehr Zeit, du darfst vorne wegfahren. Ich komme nach. Ich fahre los, etwa eine halbe Stunde später fährt er los und auf der A81 irgendwo sieht er ein Auto auf der rechten Seite und er sieht einen Mann da hinten, der da steht und er kommt ein bisschen näher dran und er merkt, das ist eine Ente. Und das ist Peter, der schiebt. Er hält an der Stelle und sagt, Peter, was ist los? Ich sage, pah, Johannes, kein Benzin mehr. Kein Problem, Peter. Ich schlepp dich mit zur nächsten Tankstelle. Er schleppt mich mit. Ich komme zu der Tankstelle. Er sagte, du kannst tanken und dann legen wir los. Ich gucke ihn an und sage, Johannes, es ist mir furchtbar peinlich. Ich habe keinen Cent. Die Frau hat die Kreditkarte. Johannes sagt, kein Problem, ich zahle die Rechnung. Der geht rein, ich habe einen vollen Tank, er zahlt meine Rechnung. Und er will wegfahren und er schaut hinter sich und er sieht mich mein Auto aus der Tankstelle schieben. Und er sagt, Peter, steig ein. Und es kränkt mich, wenn ich eine Rechnung zahle und du wendest das nicht an, was diese Rechnung dir ermöglicht hat. Unser himmlischer Vater hat eine hohe Rechnung bezahlt. Das Leben Christi am Kreuz für mich, für dich. Damit wir Vergebung erleben können. Damit wir reingewaschen werden. Aber diese Rechnung hat auch das ermöglicht, dass Jesus in mir wohnt. Der Tank ist voll. Und ich muss das anwenden, was er mir gegeben hatte durch diesen Preis am Kreuz. Ja, das ist schade, wenn man ein Auto schiebt, wenn der Tank leer ist. Aber es ist eine Torheit, wenn man das Auto schiebt und der Tank ist voll. Und ich war ein Tor, ein Narr für die ersten Jahre meines Lebens als Christ. Ich war dabei, ein Auto namens Christsein zu schieben, wobei die ganze Zeit der Tank war voll. Bei der Wiedergeburt habe ich Jesus aufgenommen, aber ich habe vergessen, ich habe tatsächlich Jesus aufgenommen durch die Gegenwart seines Geistes. Und die Gegenwart Jesu in meinem Leben befreit mich nicht von moralischer Verantwortung. Es befreit mich dafür. Endlich mal kann ich in einer Art und Weise leben, die Gott gefällig ist, weil er mich dazu befähigt. Er hat mir sich selbst gegeben, in Wohnen durch seinen Heiligen Geist. Der Tank ist voll. Und dann kommt die Frage, ja, Peter, wie funktioniert das? Gottes Wort sagt, wie ihr nun den Herrn Jesus angenommen habt, so wandel auch in ihm. Ich glaube, ich bin auf sicheren Boden, wenn ich sage, wenn irgendjemand wusste, wie man Christus aufnimmt, war es Christus selbst. Und seine erste Predigt in Markus-Evangelium lautet folgendes. In Markus 1,15 sagte Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist das Evangelium? Ewiges Leben. Leben, das nicht stirbt. Leben, das sich nicht ändert und Leben, das bei mir einkehrt, wenn ich Jesus aufnehme. Denn Jesus selbst ist der Inhalt des Evangeliums. Und das Christsein ist von innen nach außen gelebt. Und hier haben wir diese Urprinzipien, die mich zu Jesus am Anfang führen. Aber bitte schalte nicht ab. Jemand sitzt hier und sagt, Peter, ich kam auf diese Freizeit, um was Neues zu hören. Was wahr ist, ist nicht neu. Aber was neu ist, ist nicht wahr. Die ewige Wahrheit Gottes bleibt derselbe. Und es geht nicht um die immer neue Prinzipien ansammeln, es geht um die gleichen Prinzipien anwenden, um mit Jesus zu rechnen, jetzt, wenn er da ist. Und diese Prinzipien müssen zu Lebenseinstellungen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist kein Vorschlag, das ist ein Gebot. Ich habe einen Vers aus 1. Johannes 5, Vers 3 gelesen. Das war mir eine große Ermutigung. 1. Johannes 5, Vers 3. Da sagt Johannes, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. aus Gottes Sicht ist Gehorsam ein Befreiungsschlag. Es ist befreiend und gesegnet, in Gehorsam ihm gegenüber zu leben. Nicht nur den Inhalt des Evangeliums ist gute Nachrichten, aber meine Verantwortung ist gute Nachricht. Ich habe die Freiheit, Buße zu tun und an ihn zum Glauben. Und Gott sagt, das ist keine Bürde, das ist was Befreiendes. Jüngerschaft ist das Lernen, in der Abhängigkeit von Jesu Gegenwart um jeden Preis zu bewahren. Jüngerschaft ist das Lernen, von Jesus abhängig zu sein und zu bleiben um jeden Preis. Wie passiert das? Buße und Glauben. Und zum Schluss heute Abend kommt Punkt 2 dran, Buße. Nun, wenn ich in der deutschen Sprache dieses Wort Buße tun höre, ich denke an diese Kamera neben mein Haus auf der Bundesstraße. Und wenn ich ein bisschen schneller fahre, als ich soll, dann blinkt. Und da bekomme ich ordnungsgemäß sehr schick einen Brief mit einer gewissen Summe, die ich überweisen soll. Ich kam nach Deutschland und fand, das ist ja toll. Das ist echt optimiert. In Amerika haben wir sowas nicht. Und ich zahle Bußgeld. Ich zahle eine Gegenleistung, weil ich was versäumt habe. Im biblischen Sinne hat Buße nicht mit einer Gegenleistung zu tun. Es hat mit dem zu tun, Herr, ich komme bettelarm. Ich komme mit leeren Händen. Ich komme mit keiner Leistung, sondern ich brauche deine Leistung. Ich brauche deine allmächtige Wirksamkeit in meinem Leben. Aber ich kann nichts dazu tun. Buße tun heißt in der Ursprache eine Sinnesänderung, also seine Meinung ändern. Ich tue mich schwer damit. Wir machen Pläne und dann heißt es, ja, der Mitarbeiter hat abgesagt oder der Mitglied im Verein hat abgesagt. Der hat seine Meinung geändert, der kommt nicht. Und ich tue mich schwer manchmal mit Buße, weil ich weiß, das kann manchmal Auswirkungen haben und andere bekommen das zu spüren. Und vor lauter Angst vor der Meinung anderen tue ich keine Buße. Das ist nicht gut. Als ich ein Kind war, als meine Mutter alleinerziehend war, haben wir erfahren, dass ich sehr starke Allergien habe gegen Milbe, Hausstaub, Katzen vor allem. Und wir haben das erfahren, ich, mitten in der Nacht wachte ich auf und ich hatte so eine starke Reaktion gegen irgendwas in unserem Haus. Die Augen wurden zugeschwollen vor lauter allergischer Reaktion. Ich wachte auf, ich ging die Wand entlang, stand neben Mutti ihr Bett. Ich sagte, Mama, ich kriege die Augen nicht auf. Die Frau sagte mir, ich auch nicht, gehe zurück ins Bett. Ich ging zurück ins Bett, habe mich hingelegt und nach einer Weile kriegte ich immer noch die Augen nicht auf. Das Gleiche ist passiert, stand neben Mutti ihr Bett, sagte, Mama, ich kriege die Augen nicht auf. Sie sagte, Peter, es ist 2 Uhr in der Früh, du sollst nicht die Augen aufmachen, geh zurück ins Bett. Dann wachte sie auf, sie kam im Zimmer, hat das Licht angemacht, sie fühlte sich furchtbar. Nächsten Tag waren wir beim Arzt und ab dem Punkt bis zum 18. Lebensjahr bekam ich Allergiespritzen und ich bekam Medikamente für mein Asthma. An der Uni haben die Ärzte gesagt, also du brauchst nicht die Spritze, das ist jetzt vorbei. Aber dann am Ende des Studiums haben wir Weihnachten in die Berge in Colorado verbringen wollen. Und es war so, dass mein Asthma schlagartig zurückgekommen ist. Ich habe das nicht erkannt. Ich dachte, ich huste ein bisschen. Aber im Vergleich mit Skiurlaub in Colorado ist das eine Kleinigkeit. Und außerdem, du meldest dich nicht wegen einem Husten. Das Problem war, wir kamen in Denver an, Mile High City, und dann gingen wir nach Estes Park. Und das ist noch höher, ungefähr 3000 Meter da oben. Und dann wurde es schwer. Dann wurde es mir arg. Und es war, ging so weit, die Fingernägel wurden blau und die Lippen wurden blau. Da habe ich mich gemeldet. Mir geht's nicht gut. Wir gingen zu der Notaufnahme und der Arzt nahm, das nennt sich ein Peak-Flow-Gerät, das misst deine Lungenkapazität. Er sagte, blase hier so kräftig ein, wie du nur kannst. Ich habe so gemacht. Er hat bloß den Kopf geschüttelt. Er sagte, warum haben Sie so lange gewartet? Bei dieser Höhe kann man sogar Gehirnschaden leiden können wegen Sauerstoffmangel. Nun, manche Mitarbeiter meinen, dass das passiert ist damals. Aber ich wurde zu Gast in diesem Krankenhaus, angeschlossen an Sauerstoff, Cortison durch IV, und seit dem Punkt kann man in mein Zimmer kommen. Da sieht man drei verschiedene Sprays, Cortison-Tabletten, ein Inhaliergerät zu Hause und so weiter und so weiter. Ich bin sehr dankbar, dass ich drei, vier Stunden sprechen kann, ohne mich hinsetzen zu müssen. Damals in Colorado habe ich im biblischen Sinne eine Sinnesänderung gehabt. Ich habe Buße getan. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr so leben. Und mein Problem ist folgendes, ich kann nichts für mich selbst tun. Und ich drehte mich 180 Grad um und ich sagte, ich muss zum Arzt. Und das war so arg, ich war bereit, meinen Skiurlaub aufzugeben. Aber wenn es darum geht, Skifahren, Leben, Skifahren, Leben, was willst du? Es war eine einfache Entscheidung. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal muss es so weit gehen in ein Kind Gottes sein Leben, bevor er diese Art von Buße tut. Ich kann das nicht. Buße tun hat nicht nur mit dem zu tun, ich drehe mich um von dem, was ich tue, sondern ich drehe mich um von dem, was ich bin. Ich bin unfähig. Ich bin das Problem. Es ist nicht nur eine Sinnesänderung wegen Sünde, die ich tue, sondern Sünde, wer ich bin. An der Uni, da habe ich ein Buch in der Hand bekommen und das Buch hieß My Greatest Moment with God auf Englisch, also meine größte geistliche Erfahrung. Und da war ich neugierig und ich las drin Namen wie Oswald Chambers, wie Hudson Taylor und Amy Carmichael und Andrew Murray Autoren von Büchern, die ich sehr geschätzt habe, und unter anderem ein Mann namens Alan Redpath. Ich komme zu Ihnen heute Nachmittag bei der Erzählung von der Fackelträgerarbeit. Der war Pastor in Moody Memorial Church in Chicago, Charlotte Baptist Chapel in Edinburgh, Schottland. Und nach diesem Ereignis, was ich vorlesen möchte, wurde er Fackelträger, Mitarbeiter. Ich habe ihn am Ende seines Lebens predigen hören und dann ist er heimgegangen. Und ich wollte wissen, was war seine größte Erfahrung mit dem Herrn? Das hat mich wahnsinnig interessiert. Ich lese das vor. Er hatte einen Schlaganfall gehabt als Pastor. Und dann sagte er Folgendes. Er sagte, ich wusste also um die medizinischen Konsequenzen und musste nun den langsamen Prozess der Genesung durchlaufen. Bei einer Krankheit wie dieser werden die inneren Abwehrkräfte über den Haufen geworfen, nicht nur rein physisch, sondern auch auf der mentalen und geistlichen Ebene. Ich war wieder Kind. Physisch gesehen könnte ich nur mit Mühe gehen. Auf der mentalen Ebene war es mir unmöglich, mich zu konzentrieren oder klar zu denken. Und mein geistliches Leben betreffend, konnte ich weder noch beten oder Bibel lesen. Es war wirklich eine dunkle, grausame Zeit. Ich bekenne, dass meine Reaktion auf diese Krankheit nicht sehr geistlich war. Oft predigen wir von der Kanzel, dass man in solche Situationen niemals nach dem Warum fragen soll, sondern nur nach dem Was bzw. Wozu. Nicht warum hat Gott es zugelassen, sondern was kann ich daraus lernen. Ich fürchte, ich habe sehr oft nach dem Warum gefragt. Warum hatte Gott das zugelassen, dass mir so etwas passierte, mitten in meinem vielbeschäftigten Leben und so kurz nachdem ich eine neue Gemeinde übernommen hatte und in eine Zeit, in der er scheinbar so viel Segen schenkte und unsere Gemeinde jeden Sonntag zweimal voll besetzt war. Diese und andere Fragen kamen mir ständig in den Sinn. Ich sank in eine tiefe Verzweiflung, die sich nicht beschreiben lässt. Tagelang könnte ich nichts tun als weinen. Zu der Zeit schrieb mir jemand, wenn ich nur genügend Glauben hätte, könnte ich sofort geheilt werden. Ich muss bekennen, dass mir solche Bemerkungen wenig Trost brachten. Ich stellte nicht in Frage, dass Gott in der Lage war, ein solch dramatisches Wunder zu wirken, aber mich bewegte die Frage, ob ich das Recht habe zu erwarten, dass er meinetwegen die Naturgesetze auf den Kopf stellt, die er selbst geschaffen hatte. Ich wurde durch ungeheure Versuchungen angegriffen, denen ich 20 Jahre oder länger nicht mehr ausgesetzt gewesen war. Es schien, als würde der Teufel meine Hilflosigkeit ausnutzen, um alles, was er hatte, auf mich zu werfen. Sündige Gedanken, Versuchungen zu sexueller Unreinheit, üble Sprache, das alles waren die niederschmetternden Erfahrungen dieser Tage. Meine Frau und Familie litten unter einem Ehemann und Vater, der in die Kindheit zurückgefallen war. Ich kann mich erinnern, wie ich nach Wochen voller Dunkelheit und äußerster Verzweiflung zu Gott schrie, O Herr, befreie mich von dieser Attacke des Teufels, nimm mich nach Hause zu dir. Lieber bin ich im Himmel, als noch länger hier zu bleiben und meine Familie als ein Mann in Erinnerung zu bleiben, der wie ein Kohlkopf vegetiert. Bitte hol mich aus dieser Situation heraus. Zum ersten Mal seit Monaten hatte ich nun den Eindruck, dass der Herr mir ganz nahe kam, obwohl er die ganze Zeit über nahe war, auch wenn ich mir dessen nicht bewusst war. Ich konnte ihn nicht mit meinen Augen sehen, auch erlebte ich keine heilende Berührung. Aber eine tiefe Überzeugung kam in meinem Herz, die mir sagte, du hast doch nichts verstanden. Der Teufel hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich bin es dein Retter und ich habe diese Situation herbeigeführt, um dir zwei Dinge zu zeigen. Erstens, so ein Mensch bist du mit all deinen sündigen Gedanken und Versuchungen, und die du als Dinge der Vergangenheit betrachtet hast, aber du wirst immer so sein, außer durch meine Gnade. Ich habe nie beabsichtigt, einen besseren Menschen aus dir zu machen. Und zweitens möchte ich dein Wesen mit meinem austauschen, wenn du mir nur erlaubst, in dir Gott zu sein und wenn du eingestehst, dass du ein hoffnungsloser Fall bist und dass das einzige Gute an Alan Redpath Jesus ist. Das hat mich umgehauen, aber ich bin sehr dankbar, dass ein Mensch so ehrlich war über diese Erfahrungen. Weil die habe ich auch erlebt. Und da wusste ich, ich bin nicht allein. Wenn ich zu Jesus komme, ich komme bettelarm. Ich komme mit leeren Händen. Und der größte Segen, den Gott einem Mensch geben kann, ist die Erkenntnis, wie sehr er oder sie Jesus braucht. Das ist ein gesegneter Mensch. Ein Mann namens E.W. Tozer hat es folgenderweise zum Ausdruck gebracht. Er sagte, der demütige Mann ist keine menschliche Maus, die von einem Gefühl seiner eigenen Minderwertigkeit betroffen ist. Er hat aufgehört, sich über sich selbst täuschen zu lassen. Er hat Gottes Einschätzung seines eigenen Lebens akzeptiert. Und manchmal ist unsere Selbstverdammnis in unsere Selbstgerechtigkeit gegründet. Die Studenten kommen auf mich zu und sie fragen mich, soll ich Gott bitten, dass er mir so eine Erfahrung schenkt? Nein, mach das nicht, weil es nicht notwendig ist. Für manche schon, denn manche sind von der Sorte wie Petrus. Er sagte, Markus 14, Jesus, es mag sein, dass alle anderen wegfallen, aber ich werde das nicht tun. Man hätte gedacht, Jesus hätte sich gefreut, dachte, endlich mal jemand mit Hingabe. Er war überhaupt nicht begeistert. Er sagte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus litt unter einer Krankheit, die weit verbreitet ist in der Gemeinde Jesu. Und diese Krankheit heißt Selbstbetrug. Paulus hat es auf den Punkt gebracht in Galater 6, Vers 3. Wer meint, etwas zu sein, wenn er doch nichts ist, betrügt sich selbst. Und manche sind wie Petrus, sobald du sagst, das kannst du nicht, sie werden sich auf den Weg machen, dir zu beweisen, dass sie das doch können. Und manchmal scheitern sie an sich selbst. Das ist nicht unbekannt in der Kirchengeschichte. Ist auch nicht unbekannt heute. Es ist auch mir nicht unbekannt. Zum Schluss möchte ich diese Punkte weitergeben. Wenn es um diese Erkenntnis geht, ich kann das Christsein nicht aus Eigenleistung vollenden. Brauche ich eine Krise? Nein, ich brauche aber Demut. Und ich lade uns ein, dieses Gebet zu sprechen aus Epheser 1, 17 und 18. Herr, gib mir einen Geist der Weisheit und Erkenntnis Christi. Bete dafür. Zweitens, suche die Gegenwart Jesu aus, oft durch die stille Zeit. Wenn ich die Schrift sehe, ich sehe Jesaja in Jesaja 6. Er sah Jesus auf dem Thron sitzend und was war seine Reaktion? Wehe mir, denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Denn wenn man sieht, wie Jesus ist, man sieht automatisch, wie man selbst im Vergleich ist. Das geschah Petrus in Lukas 5. Nach diesem Fischfang sagte er in Lukas 5, Vers 8, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und das, nachdem Jesus etwas so überwältigend Gutes getan hatte, er merkte seine kleine Aussage da, Jesus, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, aber auf dein Wort werfe ich den Netz rein. Aber ich bin der Fischer vom Beruf, du bist Schreiner, was hast du mir zu sagen? Oder Johannes in Offenbarung 19, er fiel auf die Knie und sagte, Herr, geh weg von mir. Mit jeder Offenbarung Jesu bekommen wir eine Offenbarung von uns selbst. Und das demütigt einen Mensch. Such die Gegenwart Jesu aus. Drittens, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Und es ist nicht gesund, ein Einzelgänger zu sein. Ich habe Toby Klee ein E-Mail heute Morgen geschrieben, sagte, dein Projekt ist super, bin ich sehr dafür. Wie können sich die Fakulträger daran beteiligen? Und unter anderem habe ich gesagt, dieser Punkt, ich glaube, es hieß Credal Map, du kannst jemanden in deine Umgebung aufsuchen, das halte ich für sehr gut. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft, wir sind geschaffen für Beziehungen. Und es ist interessant, in diese engen Beziehungen, da lernen wir unsere Not für Jesus. Immer tiefer, bei jeder Station. Ich habe erst mit 43 geheiratet und da bekam ich zwei Kinder im Alter von 13 und 11 dazu. Ein Mitarbeiter der Fackelträger, ein lieber Bruder, war bei dem Feier dabei. Jahre später hat er mir gesagt, ja Peter, wir saßen da bei dieser Hochzeitsfeier und wir haben uns gefragt, schafft er das oder nicht? Ich sagte, danke für eure Zuversicht. Es heißt in Sprüche 18,1 in der Hoffnung für alle, wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich selbst und seine Wünsche. Sprüche 18,1. Oder gute Nachricht, es heißt, der Eigenbrötler tut nur, was ihm in seinen Kram passt. Es ist nicht gut, Einzelgänger zu sein. Es sind in menschliche Beziehungen, da lernen wir genug, wie sehr wir Jesus brauchen. In der Ehe, Familie, in der Gemeinde, im Geschäft. Und viertens würde ich sagen, bleib demütig mit ein lehrbares Herz. Sei bereit, Korrektur anzunehmen. Sprüche 18,2, Luther hat es so übersetzt, ein Tor hat nicht Gefallen an Einsicht, sondern will kundtun, was in seinem Herzen steckt. Gute Nachricht ist die Übersetzung so, für einen Dummkopf ist es unwichtig, ob er von einer Sache etwas versteht, er will nur überall seine Meinung sagen. Ich merke bei meinen älteren Geschwistern in die Fackelträgerarbeit, sie haben ein lehrbares Herz bis zum Schluss. Der Mann, der unsere Trauung gehalten hatte, Pfarrer Gerhard Hegel, er kam zum Bodenseehof, er war Richtung 80 und ich stand auf zu predigen, da sitzt er in die erste Reihe mit seinem Notizblock. Block offen, ist bereit, Notizen zu schreiben. Ich sage mir, was habe ich ihm zu sagen? Er war am Lernen bis zum Schluss. Er war bereit, Korrektur anzunehmen. Und das führt zu ein bußfertiges Herz. Und das ist so wichtig. Wobei ich lerne, umzukehren und sagen, Jesus, ohne deine allmächtige Wirksamkeit in mir durch deinen Heiligen Geist schaffe ich das nicht heute. Ich schaffe das nicht, mit meiner Frau in Liebe umzugehen. Ich schaffe das nicht, mit meinen Kindern richtig umzugehen. Ich habe die Liebe nicht für die Mitarbeiter. Ich habe die Liebe nicht für die Gäste. Herr, armseliger Mensch, wer ich bin, errette mich von mir selbst. Durch deine Gegenwart. und man lebt täglich drin. Zum Schluss, Hudson Taylor hat gesagt, Wachstum in Christus ist in der gegengesetzte Richtung. Wir gehen zurück zur Krippe. Je älter wir werden, desto mehr kindlich wird unser Vertrauen. Nicht kindisch, sondern kindlich. Und die Gottesmänner und Frauen, die ich am meisten respektiere, sie haben ein mildes Herz gewonnen. Und das kommt durch diese Erfahrung, sie wissen, wer sie ohne Jesus sind. Sie wissen, was drin steckt. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns kennst. Ich danke dir, Jesus, dass du eingekehrt bist in solche wie wir. Und Herr, wir kommen heute Morgen und wir wollen im Innersten mit ein bußfertiges Herz zu dir kommen und sagen, Herr, ich brauche dich so sehr. Lass dein Wort Frucht tragen in den kommenden Monaten und dürfen wir lernen, was das heißt, in Christus zu wandeln, um deines Namens willen. Amen.